Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute wieder und erneut unter völlig anderen Bedingungen als zuletzt und wie üblich spreche ich, das ist die einzige Konstante in dieser Zeit, spreche ich mit Thomas über die Tour de France. Guten Abend, Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Portugal.
Nach Portugal, exactement. Nee, das war französisch, falsch. Genau, ich sitze hier gerade in einem, du hast es als Pferdestall bezeichnet, ich habe es als Mittelalterknast bezeichnet, in einem etwas kuriosen Gebäude an der Algarve, weil Familienurlaub. Und ich muss mich nochmal kurz räuspern. So, das hätten wir jetzt auch erledigt. Genau, Familienurlaub, ich sitze in der Algarve. Deswegen auch komische Bedingungen. Also wir hoffen, oder ich hoffe vor allen Dingen, dass das Internet stehen bleibt. Also, dass es weiter funktioniert, so wie bisher gerade. Hab vielleicht auch nicht, also diesmal wird es auch ein bisschen anders sein. Eher so, ich habe den oberflächlichen Überblick ein bisschen und der Thomas bestätigt dann, was ich gesagt habe, was ich denke, was das passiert sein könnte. Da entgegen meiner ersten Einschätzung mein Anschluss von Eurosport hier doch nicht funktioniert. Buh. Aber zum Glück ist dein Wissen eh groß genug für zwei. Und ja, ein bisschen was kriegt man hier schon mit. Aber ansonsten ist hier eher Planschen im Pool, gutes Essen, gutes Trinken. Ich finde es immer sehr komisch. Das Einzige, was ich hier in diesen Ferienhäusern oder an den Unterkünften immer komisch finde, es gibt keine großen Gläser. Als jemand, der das typisch bayerische Helle gerne aus diesem Halbliterglas trinkt, komme ich mit diesen kleinen Pinneken irgendwie nicht zurecht. Das ist das Einzige, was ich hier anprangere. Ansonsten alles fantastisch. Dir geht's auch gut? Alles fantastisch bei euch?
Ja, alles gut und wir freuen uns, dass die Tour de France läuft und hoffentlich auch noch zwei Wochen andauern wird.
Ja, das werden wir morgen wahrscheinlich mehr wissen. Wir rekapitulieren jetzt erstmal die letzten Etappen und dann gucken wir mal, machen keinen Ausblick auf die Etappen, die demnächst kommen werden. Bisschen was dazu, wie wir denken, wie es weitergeht mit den Favoriten und ja, eine kleine Prognose. Wir hatten zuletzt aufgenommen am Mittwoch, da sind sie, glaube ich, wenn ich es richtig entsinne, gerade losgefahren. Mittwoch kommt mir auch so ewig lang her vorher schon. War die Etappe von Gap nach Privas. War jetzt nichts, wo wir jetzt gesagt haben, okay, da wird sich viel tun. Sprintankunft hatten wir, vermute ich mal, angekündigt und im Prinzip ist das auch so wahr geworden.
Ja, also es haben sich bei dieser Etappe Gap Privas 183 Kilometer viele sogar darüber beschwert, wie langweilig die doch war. Am Ende war es doch noch, glaube ich, ein 42er Schnitt oder was sie gefahren sind. Also doch ziemlich schnell, weil es da auch ja lange bergab ging. Aber ja, da gab es nicht so richtige Ausreißer. Da hatte so niemand Lust loszufahren. Und es war sehr ereignisarm, um es mal nüchtern zu beschreiben. Am Ende dann ein Sprint. Ja, also leicht bergauf, wie wir das schon angekündigt hatten. Und Wout van Aert gewinnt, darf dann mal auf eigene Rechnung fahren und prompt holt er sich auch seinen Etappensieg. Aber bei dem Sprint hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die ja, reinen Flachlandsprinter wie Sam Bennett beispielsweise, die haben ein bisschen lange, zu lange zugewartet und dachten vielleicht, dass es dann doch steiler ist und sind somit zu spät losgefahren.
Mhm. Wenn ich mich nicht erinnere, hast du mich abends gefragt und hast du bisher schon was gesehen? Und ich gesagt, nee, noch nicht. Und dann hast du gesagt, hast auch nichts verpasst. Und ich glaube, das beschreibt die Etappe ganz gut. Ich habe es mir dann auch gespart, die Zeit dann noch rein zu investieren, es nochmal nachzugucken.
Ja, ich glaube, ich bin dann auch irgendwie nach der Etappe, bin ich dann, glaube ich, selber noch gefahren. Dann hatte ich das eigentlich schon abgehakt, so, also nichts passiert. Dann komme ich nach Hause, gucke aus Klassement nochmal und denke mir, was ist das denn? Wieso ist denn da jetzt Yates vorne? Und dann wurde das ja kurz hinterher bekannt, dass Alaphilippe eine Zeitstrafe bekommen hat.
Genau, er hat, was war das denn nochmal?
Er hat einen Bidon angenommen, genau. 17 Kilometer vom Ziel und man darf ja bis maximal 20 Kilometer vom Ziel verpflegen, es sei denn, es ist besonders irgendwie Hitze oder sonst irgendwie was, dass das ausgeweitet wird.
Ja, also ich glaube, wie viele Sekunden hat er da? 20 Sekunden oder 25?
20 Sekunden, 20 Sekunden. Zeitstrafe.
Ja. Aufgebrummt und ist dann einfach mal von Platz 1 auf Platz 16. Unschön, so das gelbe Trikot zu bekommen. noch unschöner wahrscheinlich ist zu verlieren. Ja, mein.
Ja, und Ironie der Geschichte war ja, dass es dieser Betreuer von der König Quickstep, der da stand, das war auch noch sein Cousin Frank Alaphilippe und sein Trainer. Also, wenn da der eigene Cousin das gelbe Trikot gekostet. Meiner Meinung nach aber, ja, ein Fehler dieses Staff-Mitglieds, der sich da einfach, wahrscheinlich hat er nicht auf die Kilometrierung geachtet und hat sich dann einfach 17 Kilometer vom Ziel hingestellt und hat sich nichts dabei gedacht.
Nee, ich hoffe mal für ihn, dass er sich nichts dabei gedacht hat. Aber für mich auch immer wie auch so ein Ding, im Radsport gibt es halt immer noch so viel Dilettantismus. Also auch bei solchen Teams, die ja wirklich da jetzt um Toursieg mitfahren, ja, zumindest an dem Tag oder
in Games Großen. Ist ja nicht nur, das gibt es ja auch in anderen Sportarten. Also gestern beispielsweise am Sonntag gab es ein Formel-1-Rennen, da ist einer verbotenerweise in die Box gefahren, wo er nicht reinfahren durfte und hat dadurch das Rennen verloren. Also das ist nicht nur im Radsport so, dass da teilweise dilettantisch gehandelt wird.
Ja, vielleicht nimmt man das bei anderen Randsportarten, wollte ich sagen, bei anderen Sportarten nicht so wahr. Aber ich denke mir immer wieder, ne, also hier die von dir groß gelobten Helme vom Zeitfahren, dass sowas passiert, dass so einfache Dinge falsch gemacht werden. Ne, das wundert mich immer wieder, wo sich dann, ich glaube, bei einem Team Ineos passiert sowas wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, mein Gott, passiert. Adam Yates wird sich wahrscheinlich jetzt nicht in den Arsch weggefreut haben, auf diese Art und Weise das gelbe Trikot bekommen zu haben. Aber er hat es nun mal jetzt, oder hatte es damals, sagen wir so, am vergangenen Mittwoch nach dieser Etappe. Sprintwertung nach wie vor Sam Bennett, das grüne Trikot, weiße Trikot, auch nicht weiter überraschend, Pogacar vor Bernal. Bergtrikot war Benoit Cosnevroy.
Ist das Cosnefroid?
Und in der Teamwertung immer noch EF Pro Cycling, also Education First. Ich sag's lieber Education First, klingt für mich irgendwie richtiger. Das war die Etappe vom vergangenen Mittwoch. Ja, und am Donnerstag war es dann so, hatten wir, glaube ich, angekündigt, dass das schon was werden könnte, aber vielleicht auch aus einer Ausreißergruppe, war jetzt so ein bisschen unsicher alles. Und im Prinzip, dass es unsicher war, ist auch so geblieben irgendwie. Also so richtig, so nicht Fisch, nicht Fleisch, behaupte ich einfach.
Ja, so eine ganz komische Bergankunft, Monte Real, 191 Kilometer. Und zum Schluss dann halt erst so ein Drittkategorieberg, dann kurze Abfahrt, so terrassenförmig, dann dieser schwierige Erstkategorieberg. Aber das Problem war, von da waren es dann halt noch gut 14 Kilometer bis ins Ziel. Und dieser kurze Schlussaufstieg war ein Rollerberg, was das Rennen total gelähmt hat, muss man im Nachhinein sagen. Da hat sich ja keiner der Favoriten so richtig aus der Deckung getraut. Ja, und die Ausreißergruppe hat da den Sieg unter sich ausgemacht. Also da waren richtig starke Leute dabei. Lutsenko, der am Ende gewonnen hat, Errada, Van Avermaet und auch Nelson Paulus. Das sind ja also ja richtige Zugpferde. Ich glaube, ja, da muss man nicht lange drum herum reden, dass so eine Gruppe durchaus das Potenzial hat, durchzukommen. Ja, und ich war ein bisschen überrascht, dass dann Lutsenko, da Errada widerstehen konnte, aber ja, er hat ja auch schon letztes Jahr beim Tirreno da auf ähnliche Art und Weise eine Etappe gewonnen, von daher kam das jetzt nicht so überraschend und auch noch, ja, für das Team besonders schön, dass er im kasachischen Meistertrikot gewonnen hat.
Ja, und Astana ist ja bis jetzt, ne, zumindest was den Giro, was die Tour betrifft, hat er jetzt auch noch nicht so viel gezeigt, insofern ganz gut, dass die jetzt da sozusagen schon mal was auf, ja, sich in die Bücher schreiben können und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen entspannter reingehen können. Unter den
ja, und bei den Favoriten wollte ich noch sagen, also
ja, da wollte ich nämlich gerade hin.
Da war es ja so in diesem schwierigeren Erstkategorieberg, dass da Ineos sich vors Feld gespannt hat, aber meiner Meinung nach haben sich die anderen da total an der Nase rumführen lassen, weil als die gefahren sind, sind eher Leute zurückgekommen, als aus der Gruppe rausgefallen. Mhm. Das war eher ein Scheintempo, das die angeschlagen haben, damit keiner Bernal angreift.
Okay. Meinst du, das war, dieses Scheintempo, dieses angeschlagen, warum? Also können sie nicht?
Weil wahrscheinlich Bernal sich noch nicht so gut gefühlt hat. Und man hat ja auch an der Bergankunft an der ersten schon gesehen, dass er da nicht noch nicht ganz auf der Höhe mit Primoz Roglic beispielsweise war. Mhm. Und an dem Tag wollte man wahrscheinlich den Anschein erwecken, dass man versucht, vielleicht Tempo zu machen, um somit einfach Kilometer runterzuspulen und die Chancen auf eine Attacke der Konkurrenz zu verringern. Und ja, für den Bernal, dem ist es halt auch lieber, wenn sein eigenes Team den Rhythmus bestimmt und ja, ein bisschen langsamer fährt.
Mhm. Was ist denn jetzt Adam Yates im gelben Trikot? Vielleicht sollten wir dann das lieber, wenn so die Gesamtsituation, wie es gerade ausschaut, so nach den Etappen, Freitag am Ruhetag, vielleicht beurteilen. Aber hätte er denn das Team, um das jetzt schon mal für diesen Tag abzufragen, hätte er denn das Team, um das gelbe Trikot richtig zu verteidigen?
Ja, zu Adam Yates an dem Tag, Mitchelton Scott hat das sehr, sehr clever gemacht. Die haben, die Ausreißer, war glaube ich Greg Van Avermaet der Bestplatzierte mit bisschen mehr als 3 Minuten oder so, ja, also auch noch relativ dicht dran, aber die haben die halt so weit weggelassen, dass die durchkommen, aber halt die Leute vorne gelassen, die Ausreißer, sodass sich aus dem Feld heraus keiner mehr Zeitbonifikationen sichern kann, weil Adam Yates war ja nur ein paar Sekunden vorne in der Gesamtwertung und wenn da einer Zeitbonifikationen, also Roglic holt, dann hat er halt das Trikot und von daher haben die das taktisch super gemacht.
Aber hat er denn auch die Leute dazu? Also, lass uns das gleich, glaube ich, besser machen, wenn wir so, wie die Gesamtsituation hat. Ich glaube, das ist sinniger. Das war die Etappe von Letal nach ganz schwieriger Name.
Montaigual.
7. Etappe war jetzt auch von uns so angekündigt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sprint-Etappe geben wird. Und nun ja, also Wout. Wout, oder wie habe ich den, irgendwo ist was an mir vorbeigeflattert, ich glaube von dem Pro Cycling Jumps, Wout oder Wout oder irgendwie sowas zum zweiten.
Ja, die Etappe.
Wout van Aert war es, glaube ich, Wout van Aert wurde er genannt.
Er heißt, glaube ich, mit vollem Namen auch Wouter, also ja. Das ist ja, glaube ich, auch nur ein Kürzel. Und ja, Etappe 7 war so ziemlich diametral zur Etappe davor, zur Etappe Nummer 6, weil da ist richtig die Post abgegangen. Da hat schon an diesem ersten kleinen Berg, also es ging auf dem ersten, ja, soll man so sagen, Drittel bis zur ersten Hälfte nur rauf und runter im Prinzip auf der Etappe. Und da hat schon am ersten Berg Team Bora angefangen, das Feld auseinander zu pflügen. Die haben sich da vorne vorgespannt, unter anderem mit Max Schachmann, Lennart Kemner und haben da erstmal die ganzen Sprinter abgehängt, die Konkurrenten, wie in Sam Bennett beispielsweise oder auch einen Caleb Ewan, die ums grüne Trikot mit Peter Sagan kämpfen und haben somit schon mal das Feld arg klein gemacht. Die kamen dann auch im Verlaufe der Etappe nicht mehr zurück. Und da muss man aber sagen, kam dieser erste Zwischensprint. Und da ging es eigentlich schon los, dass diese Bora-Taktik so ein bisschen ja fehlgeschlagen ist, weil Peter Sagan da hinter Matteo Trentin den Kürzeren gezogen hat. Ja, und dann im Finale drin, wie wir es schon so ein bisschen angekündigt hatten, auch bestand die Gefahr von Windkanten und so kam es dann auch. Ineos hat da nochmal eins drüber gebuttert über die Bora-Aktion und haben dann da das Feld auseinandergefahren und da sind dann auch, ja, einige Leute und auch von den Favoriten einige, wie zum Beispiel Mikel Landa oder auch Tadej Pogacar an dem Tag, haben 1,21 auf die anderen Favoriten verloren. Und ja, am Ende dann Sprint aus dieser kleinen Gruppe, da gab es keinen richtigen Sprintzug mehr. Und auch da muss man sagen, teils beides Bora-Pechs sozusagen. Also deren Taktik ist da nicht richtig, hat keine richtigen Früchte getragen. Peter Sagan ist im Sprint die Kette runtergesprungen und so kam er schlussendlich nur als 13. ins Ziel und der vielleicht erhoffte Rundumschlag im grünen Trikot blieb aus. Er hatte dann nach der Etappe zwar das grüne Trikot von Sam Bennett übernommen, aber nur 9 Punkte Vorsprung.
Ja, also viel, viel gesät, wenig geerntet. Entschuldigung, dieser Krach, das ist hier ganz komisch, diesem Zimmer geschuldet.
Aber da gibt es auch ein schönes Sprichwort, wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, eher das Gegenteilige, ne? Also ich glaube, er hat da irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht wohl, was das richtige Sprichwort dafür ist. Außer Spes nichts gewesen.
Keine, jetzt so kaum hart. Return of Investment.
Ja. Also das wäre jetzt auch grundsätzlich ein bisschen zu hart, ne? Weil Sagan ja schon das grüne Trikot genommen hat, aber einfach ein bisschen weniger an Vorsprung rausfahren konnte. Und die Frage ist dann an auch, ne, die werden ja an dem am 4., das war dann der Freitag, ne? Richtig? Ja.
Ja, genau.
Da wird die Bucher-Mannschaft ja abends in die Kissen gefallen sein.
Und ja, zumal, also nach dieser Etappe wurde es ja nicht leichter. Also am nächsten Tag stand dann eine Pyrenäen-Etappe an. Und da hat man dann am Vortag die komplette Mannschaft da zerschossen.
Ja.
Buchmann kam dann auf der Windkante noch vorne mit an, war dann aber am nächsten Tag quasi auf sich alleine gestellt.
Ja, eben. Und da ist die Frage dann, also jetzt mal bei allem Spaß, ist es das immer wert? Das muss man einfach dann mal so ganz
ehrlich sagen. Ich fand es für den Zuschauer sehr attraktiv, aber ja, aus renntaktischer Sicht, wenn man jetzt das Pech mit Sagan mit einbezieht, war es das nicht wert, muss man ganz klar sagen, weil der Ertrag, wie wir es gerade schon gesagt haben, war zwar da, aber nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Und ich fand auch das Risiko, so früh in der Etappe da schon loszufahren, fand ich relativ groß, weil das hätte auch nach hinten losgehen können, wenn da nicht zwischendrin beispielsweise BNB Vita Konzept von Kokar noch mit eingestiegen wäre in die Aktion. Und letzten Endes muss man ja sagen, den Schaden im Gesamtklassement hat nicht Bora angerichtet, sondern Ineos im Finale, die darüber gefahren sind.
Andererseits, jetzt spiele ich wieder auch die Gegenkarte aus, Bora war den ganzen Tag in der Glotze. Es wurde viel über sie gesprochen nach der Etappe, es wurde währenddessen viel gesprochen. Wir sprechen jetzt hinterher auch nochmal darüber alles. Sie waren im Gespräch und das ist natürlich für den Sponsor auch viel wert.
Mit Sicherheit, aber es gibt dann natürlich auch eher negative Berichte, die dann halt sagen, dass vielleicht die Taktik dann nicht aufgegangen ist.
Ja. Wie auch sei, das war die 7. Etappe. Wout van Aert hat wieder gewonnen. 2. Etappensieg von ihm für das Team Jumbo. Die, ich glaube auch heute am Ruhetag, ich greife jetzt ganz kurz vorweg, oder gestern, natürlich in der Rangliste der Teams mit dem meisten Preisgeld sehr, sehr deutlich vorne waren. Gelbe Trikot, weiterhin verteidigt von Adam Yates, vor Primož Roglič, Guillaume Martin, Egan Bernal, Tom Dumoulin, Nairo Quintana, unauffällig, aber bis dahin zumindest, aber dann doch irgendwie mit dabei. Romain Bardet, Miguel Angel Lopez, Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Alaphilippe dann auf der 11 und Emmanuel Buchmann auf 12, um das mal so ein bisschen noch kurz den Überblick zu geben. Grüne Trikot, wie wir sagten, Peter Sagan, 9 Punkte vor Sam Bennett, Wout van Aert, mittlerweile auf dem 3. Platz. Weißes Trikot, Egan Bernal. Bergtrikot, Benoit Gosnevroy, ich habe es gelernt. Und Education First weiter im Mannschaftsleader-Trikot oder die Mannschaftsleader, ja, Bürde auf den Schultern. Kommen wir zur Etappe von vorgestern. Wie du eben schon sagtest, es ging in die Pyrenäen, erste Pyrenäen-Etappe, 141 Kilometer. Und ja, war es das Brett, das wir erwartet haben, das wir beschrieben haben, das wir herbeigesehnt, herbeigeschrien haben?
Ich würde sagen, auf der Etappe ist auf jeden Fall mehr passiert, als wir uns das vorgestellt hatten, weil es war doch so, dass nach dem Col de Perissot, dem letzten Erstkategorieberg, da noch eine Abfahrt auf dem Programm stand und der Perissot ja traditionell eher ein Rollerberg ist, wo es jetzt nicht die großen Zeitabstände in der Vergangenheit gegeben hat. Aber man muss sagen, an dem Tag auf dieser Etappe bei der Tour 2020 war das Rennen da sehr animiert, gerade auch bei den Favoriten, was das angeht. Also vorne raus war eine Ausreißergruppe mit ganz guten Leuten, unter anderem Ben Hermanns von Israel Cycling Startup Nation oder auch Ilnur Zakarin. War für mich dann auch klarer Favorit, als die Gruppe zusammen war, für den Etappensieg. Aber man muss sagen, bei Zakarin, dem hat es da mal wieder
den Zacken gezogen.
Das auch an einem Zacken, ja. Seine nicht vorhandene Abfahrtsfähigkeiten möchte ich mal so sagen, standen ihm da mal wieder im Weg. Also hat man ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass er da doch massive Probleme hat, wenn es bergab geht. Er kam über den Porte Balis noch zusammen mit Nance Peters rüber, aber dann hat er in der Abfahrt den Anschluss verloren und konnte das am Col de Peyresourde nicht mehr aufholen. So dass sich dann dieser Nance Peters vom Team Agi du Sella Mondial absetzen konnte und ja, das bis ins Ziel gerettet hat, ist vielleicht für viele ein unbekannter Fahrer, aber der hat im letzten Jahr schon beim Giro eine Bergankunft in Antholz gewonnen.
Kurzes Intermezzo. Komme jetzt gerade aufgrund dieser Abfahrtsproblematik da wieder zu. Ich habe mal irgendwann, ich schätze, es ist 15 bis 20 Jahre her, einen relativ langen Artikel gelesen von einem sogenannten Shooting Dog von damals Shaquille O'Neal. Erinnerst dich, ne? Shaquille O'Neal, weiß nicht, Orlando Magic, Dream Team war er nicht dabei, aber später. Man hat ihn einfach oft umgehauen, weil er der unbegnadetste Freiwurfschütze der Welt, glaube ich, war. Also es war einfach eine Bank, den umzuschmeißen. Von den zwei Freiwürfen von 10 sind dann so 2, 3, 4 reingegangen. Und der hatte dann extra einen Trainer, der ihm nur für Freiwürfe an die Seite gestellt war. Macht sowas vielleicht auch mal, also wird sowas auch bei Abfahrten geprobt? Oder hast du schon was gehört, dass es extra Trainer für sowas auch gibt? Ich meine, was willst du machen,
ja, außer klar, also
einem guten Mann hinterherfahren?
Ja, hängt natürlich auch davon ab, wie sehr sich der Fahrer darauf einlassen will und ob der gewillt ist, sich da zu verbessern. Aber klar, bis zu einem bestimmten Grad kann man das immer verbessern. Also bestes Beispiel ist der Herr Thibaut Pinot, der früher genauso, ja, will ich sagen, schlecht die Abfahrten runtergekommen ist wie Zakarin. Aber der hat dann wirklich mal so Abfahrtstraining gemacht und den hat man dann auch mal in so ein Rallye-Auto gesetzt, glaube ich.
Ja, das ist schon mal erzählt, stimmt, ja.
Und dann musste der da halt mitfahren, also mit voller Geschwindigkeit da so einen Bergpass runterrasen, um ihm halt einfach so ein bisschen die Furcht zu nehmen. Und es hat dann ja auch scheinbar viel geholfen, weil Thibaut Pinot kommt ja mittlerweile ganz gut die Abfahrten runter. Also von daher ist das natürlich bis zu einem bestimmten Grade auch trainierbar, aber zum anderen hat das natürlich auch so ein bisschen was bei Zakarin auch ein bisschen mit der Körperkonstitution zu tun. Und generell, wenn du halt großer Fahrer bist, hast du ja schon mal einen ziemlichen Nachteil in Abfahrten, weil halt dein Schwerpunkt einfach viel höher ist und du somit automatisch dann nicht ganz so schnell runterkommst.
Ja, und nichtsdestotrotz, ist halt immer schade, wenn du dann um die Früchte deiner Arbeit am Berg gebracht wirst.
Aber bei ihm darf man ja auch nicht vergessen, er hatte ja mal 2016 beim Giro, immer Abfahrt vom Colle del Agnello, diesen Sturz bei 100 km/h, also da ist natürlich auch verständlich, dass sich dann vielleicht jemand auch nicht mehr so traut, irgendwie schnell Abfahrten runterzufahren.
Ja, aber ich denke mir, vielleicht auch ist das gerade so der Ansatzpunkt für den Psychologen, ne? Wenn einer von Natur ist und immer schon Angst hatte, das zu machen, ist es vielleicht schwerer, das rauszukriegen, als wenn es so einen direkten Auslöser gibt, über den man nachdenken kann oder vielleicht auch nicht mehr nachdenken kann oder sollte.
Ich kenne da einen Fußballtrainer, der war auch mal in Köln, der ist mit seinen Spielern immer mit nackten Füßen über glühende Kohlen gelaufen und sowas.
Das sage ich, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Genau.
Ja. Zu einer Geschichte mit Fußballtrainern in Köln muss ich auch was erzählen. ich möchte nur die Stichworte, meine Frau, Fußballtrainer, Köln, Park. Das sind die Stichworte. Und noch Lodder. wir schweifen ab. Wir waren bei der Etappe Nummer 8. Ja, also es war Ausreißer, haben vorne das unter sich ausgemacht. Gewonnen hat Nance Peters?
Ja, aber da vielleicht noch eine ganz kuriose Geschichte dazu. Also Nance Peters ist ja eher auch so ein bisschen ungewöhnlicher Name. So. Also man kann es ja bei Wikipedia auch nachlesen, dass er seinen ungewöhnlichen Vornamen erhielt, er von einer populären Fernsehserie aus den 70ern, Nance de Berger, Nance der Hirte.
Aha.
Zusätzlich hat er auch noch den Spitznamen bekommen wegen seiner ausgeprägten Augenbrauen, Le Pinguin.
Den Pinguin habe ich auch vorgestern die Woche gesehen. Aber wenn man es weiß, naja, also, ja, Mein Gott, Pinguin hätte ich jetzt nicht als erstes vermutet, aber der Schäfer der Pinguine, noch ist mir das. Mittelton, Quatsch, Mittelton Scott, er steht sehr. Etappensieger von, aus der Ausreißergruppe. Hinten hatte sich dann, gab es dann quasi nach diesen ersten fünf so ein zweites Rennen sozusagen. Es war eine Gruppe mit Ben Herbans und Quentin Pacher, die also aus diesen ersten Ausreißern so tröpfchenweise dann mit reinkamen. Und ganz hinten war es dann, ich sag mal, Pogacar, der erste der richtigen, wichtigen, der reingekommen ist.
Ja, das Rennen hinten wurde ja erst so richtig schnell gemacht durch die Mannschaft Jumbo-Visma, die schon am Porte Balis, also dem Ork-Kategorieberg, ziemlich starkes Tempo gefahren haben. Und für mich ist die Taktik so ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar, weil die haben dann am Anfang des Perisurts komplett die Mannschaft aufgeraucht und dann auch da Tom Dumoulin ins Feuer geworfen. Der wurde da auch schon verheizt, sage ich jetzt mal, und dann war irgendwann Roglic alleine, ja, und dann sah sich dann natürlich den ganzen Heckenschützen ausgesetzt, also Pogacar ist da zweimal losgefahren und ist dann auch weggekommen mit einer starken Attacke, hat einiges seiner Zeit wieder reingeholt und auch die anderen Konkurrenten, da war man erstaunt, dass dann Roglic dann doch nur auf dem Niveau der anderen fährt, also Quintana hat es ein paar Mal probiert und auch Guillaume Martin hat mal attackiert, aber die waren alle einigermaßen auf einem Niveau, sodass die sich da neutralisiert haben. Der Einzige, der halt richtig Zeit rausgeholt hat, das war an dem Tag Tadej Pogacar.
Zwei Thesen. These Nummer eins, wie clever war es, Dumoulin an dem Tag zu verheizen, wenn Roglic auf einmal nur noch auf dem Niveau der anderen fährt? Tritt jetzt doch vielleicht ein, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben oder so als Szenario uns ausgedacht haben, Roglic ganz am Anfang gut, mal gucken, hinten raus wird es schwieriger vielleicht. Zum Glück haben sie dann noch Dumoulin. Das Glück haben sie jetzt, die Akte haben sie jetzt sozusagen weggelegt, weil sie Dumoulin da an dem Tag ja doch ziemlich verheizt haben und vielleicht tritt jetzt ein, dass Roglic nur noch, ich möchte jetzt auch noch mal andere Namen da nennen, auf einem mit Rigoberto Urán, Richard Port, Bauke Mollema und Mikel Landa ist.
Ja, schwierig. Also Tom Dumoulin soll wohl auch selbst von sich gesagt haben, dass er sich nicht so gut fühlt und deshalb dann lieber den Helfer macht an dem Tage. Aber man hätte es halt auch anders das Pferd aufzäunen können. Also man hätte halt viel später anfangen können, Tempo zu fahren, nicht da schon Mitte des Porte Balis. Und dann hätte man halt oben am Perisurt vielleicht noch ein, zwei Teamkollegen für Roglic gehabt und vielleicht auch noch Tom Dumoulin, so dass man zumindest an dem Tage sich da nicht völlig schutzlos der Konkurrenz ausgeliefert sieht.
Ja. Also interessantes Szenario. Also vor allen Dingen auch, wie sich Roglic da entwickelt oder entwickeln wird, vor allen Dingen auch in den nächsten Tagen. Und ob Dumoulin jetzt wirklich weg vom Fenster ist im Sinne von, okay, ich fühle mich nicht gut, werde deswegen setze mich selber als Helfer oder bringe mich selber als Helfer ins Spiel, was ja dann völlig in Ordnung beziehungsweise sogar alle Ehrenwerte wäre, das frühzeitig zu sagen.
Und auf der anderen Seite, einer, der an dem Tag so ein bisschen Probleme hatte, fand ich, war Egan Bernal. Der hat zwischendurch immer mal wieder abreißen lassen müssen. Und da war es dann halt so, Roglic hat im Prinzip immer nur die Attacken gekontert und hat dann gelutscht. Also da habe ich nicht verstanden, als dann Bernal weg war, warum man dann nicht mal mit durch die Führung fährt, um dem an dem Tag schon mal Zeit abzunehmen. Mhm. So kommen sie halt beide gemeinsam im Ziel an.
Mhm. Ja, aber auch, im Prinzip hätte ja jeder von denen vorne sagen müssen, okay, Bernal hat Schwierigkeiten, weil im Prinzip ist ja ein Bernal neben Roglic jetzt der Mann, wo man zumindest eigentlich davon ausgeht, der zu schlagen ist. Da sollte ja jeder eigentlich das Interesse haben, den abzuhängen.
Klar, also ich sehe es nach wie vor so, dass Bernal genau in der dritten Woche bei seiner Topform ist und jetzt am Anfang in der ersten Woche der Tour da vielleicht noch gewisse Schwächen hat, was so Tempoverschärfungen beispielsweise angeht und da doch angreifbar gewesen wäre und so, ja, kann es sein, dass dann Team Jumbo-Visma hinten raus in der dritten Woche die Rechnung dafür präsentiert bekommt. Mhm. Aber generell muss man ja sagen, das Niveau hat sich gezeigt, hinterher auf dieser Etappe war extrem hoch, also die haben da halt den Bergaufrekord am Perisurt gebrochen von 2003 und die sind alle auf einem unheimlich hohen Niveau in diesem Jahr.
Und was ja auch noch, wobei man dann sagen muss, okay, das war jetzt vielleicht dann auch, ne, ich finde ja solche Vergleiche immer, wie lang war damals die Etappe, ich glaube die 7. Etappe, also die Etappe am Tag vorher in den
Man muss auch noch sagen, dass an dem Tag, also jetzt 2020, komplett im Berg Rückenwind war.
Okay, und es war eine 141 Kilometer Etappe, nur am vergangenen, also gestern, nee, vorgestern, ja, am Tag vorher auch nur 168, das war 2003 vielleicht nochmal anders. Ne? Nichtsdestotrotz, ja, alle auf einem hohen Niveau, aber auch alle auf einem guten, also ich will nicht sagen gleichen Niveau, aber sehr nah beieinander, was ich auch immer beruhigend finde, dass jetzt nicht Einzelne so weit hervorstechen. Und das sieht man ja auch, wenn man im Gesamtklassement mal drauf guckt, dass, und die ersten 10 sind innerhalb von einer Minute. Also wie klein die Abstände da im Moment sind. Oder zumindest
genau, ja.
Nach der Etappe. Ich bin noch bei Etappe 8. Ne?
Ja, genau. Selbst ein Emanuel Buchmann, der hat im Detail auch schon wieder Zeit verloren, war dann noch mit 1,25 auf Rang 11, sage ich jetzt mal, noch in Schlagdistanz. Boah, aber das ist alles sehr dicht beieinander noch gewesen da.
Ja, also wenn wir jetzt sagen, dass ein Rigoberto Uran, wenn du jetzt unter normalen Umständen sagen würdest, der liegt 13 Sekunden hinter dem Führenden, dass das aber trotzdem nur Platz 8 bringt, ist halt auch irgendwie so, ne? Und das nach, ja, nicht irgendwie nach 2, 3 Etappen, sondern nach 8 Etappen, also rund mehr als ein Drittel. Ne?
Ja, und an dem Tag muss man auch sagen, Adam Yates, der da sein gelbes Trikot verteidigt hat, hat das wieder sehr schlau gemacht. Der war zwischendurch schon mal abgehängt, hat sich da aber gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist dann immer sein Tempo weitergefahren und ja, kam so bei nach jeder Attacke, als sich die anderen wieder angeguckt haben, immer wieder zurück.
Mhm. Ja, fährt klug. Also kann man nicht anders sagen. Ne? Er macht das Beste aus dem, was er da zur Verfügung hat. Das Beste aus seinen sowohl taktischen als auch körperlichen Möglichkeiten. Und wer weiß, wo es noch hinführt. Ne? Also bis dahin hat es ja schon mal gereicht, das gelbe Trikot zu verteidigen.
Oh, ja. Und abgesehen vom Sportlichen gab es natürlich noch eine Sache, die an dem Tag negativ aufgefallen ist. Das waren diese Fans dort oben am Col de Peyresourde, weil das waren wirklich Bilder, wie man sie sonst von der Tour de France kennt und liebt, aber in diesem Jahr vielleicht nicht unbedingt, okay, weil da standen wirklich Menschenmassen da oben und teilweise auch Leute halt ohne Masken und ja, wie gesagt, für mich nicht nachvollziehbar, weil am Porte Balais oben hatte man noch alles abgesperrt von der Gendarmerie und ja, oben am Peyresourde, wo man noch näher am Ziel ist, was man ja auch weiß, dass denn da tendenziell mehr Zuschauer sind, da ja, waren nicht mal Barrieren oder sonst irgendwie was da und da waren auch richtig, richtig viele Leute und da standen dann ja irgendwie immer nur so zwei Leute von so einem privaten Sicherheitsdienst, der da irgendwie auf Tagesjobbasis gearbeitet haben, weiß ich nicht, aber keine Polizei halt und das war schon ein sehr, sehr schlechtes Bild, zumal an dem Tag da noch irgendein Minister hinten bei Christian Prudhomme im Auto mitgefahren ist.
Wurde auch hinterher von zahlreichen Fahrern, via Twitter zumindest, habe ich es mitbekommen, aufgegriffen. Ja, also namentlich jetzt zum Beispiel André Greipel, der darauf eingegangen ist und der dann auch an die Fans appelliert hat. Ich denke eigentlich, also wem das bis jetzt noch nicht klar ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also dem ist es auch egal, behaupte ich einfach mal. Ne, dann wenn die Tour, also wenn es dazu, aber das werden wir morgen, morgen, gleich vielleicht nochmal streifen. Okay, wir hatten ein kleines technisches Problem, jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Ja, die Fans, ne, es wurde für den Fahrern appelliert. Warten wir mal ab, ob das noch negativen Impact hat, hoffen wir es mal nicht und hoffen wir, dass vielleicht auch ein paar wenige, also zum einen kann man ja jetzt sagen, vielleicht haben ja die Verantwortlichen gesehen, dass doch nicht alle klug genug sind, sich daran freiwillig zu halten und Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und B, vielleicht wird ja zumindest der ein oder andere jetzt nach der negativen Berichterstattung darüber, nach den negativen Äußerungen der Fahrer, der ein oder andere eher bereit sein, entweder selber klug genug zu sein oder auch, dass der eine oder dem anderen mal Bescheid gibt. Ne? Also es
ja, aber auch von der Organisation her hätte man das besser machen müssen, also von der ASO aus. Also das hätte man ja durchaus besser absperren können.
Mhm.
Und ein weiteres Problem an dem Tag war so ein bisschen noch die Begleitmotorräder, also da gab es 2, 3 Szenen, wo es ja wirklich eng war mit den Fahrern und einmal im, das war schon im Anstieg vom Peyresourde, da fuhr so ein Fotografen-Motorrad einfach mitten durch die Favoritengruppe durch und der Dings, der Enric Mas von Movistar hätte da dem Fotografen auf dem Motorrad fast eine getachelt.
Davon bin ich immer ein großer Freund. Ach, was vermisst man in solchen Situationen, den Wasserflaschen schmeißenden Cipollini? Erinnerst du dich noch an diesen? Eines
der ja, bei Gent Weberim hat er eine, oder wer war das? Friedrich Monkasson hat mal eine Massensprint, eine Wasserflasche auf Cipollini geworfen.
Echt? Da möchte ich aber abends nicht im Hotel ihm begegnet sein. Ach, manchmal vermisst man solche Leute dann doch ein bisschen. Ja, das war die Etappe 8 von nach Sarcères
nach Ludonville.
Und dann ging es gestern von Pau nach Larousse?
Pau nach Larousse, ja.
Und also hätte ich jetzt von der Etappe, ehrlich gesagt, mir nicht so viel erwartet, wie dann am Ende passiert ist. Und ich glaube, wir haben die auch so, wir haben jetzt gesagt, okay, da kann am letzten Berg was passieren, muss aber nicht unbedingt. Also ich hätte da jetzt keine Fünfer drauf gewettet.
Ja, wir hatten ja auch anders, so ein bisschen anders taxiert. Also 153 Kilometer zum einen, nur recht kurze Etappe. Und halt mit dem Col de Marie Blanc, diesem Erstkategorieberg, dann doch noch gut 20 Kilometer vom Ziel weg. Zumal zum Schluss auch noch so ja, 7, 8 Kilometer flach zu fahren waren, war das doch ein, ja, ein Risiko, was dann die Favoriten hätte zurückhalten können. Mhm. Aber letzten Endes kam es ganz anders. Also ich hätte fest, ja, nicht darauf gesetzt, aber hätte eigentlich schon so erwartet, dass eine Ausreißergruppe dann durchkommt und sich auch relativ schnell absetzt, aber das war überhaupt gar nicht der Fall. Also bis zum diesem ersten Berg, die erste Rennstunde, sind die gefühlt mit 60 gefahren, kam keine Gruppe weg.
Mhm. Ja. Und dann ging es ja auch erstmal nicht, also Gruppen war ja eh schwierig an dem Tag. Also so wie ich das zumindest gelesen habe. Also da hat sich nie...
Ja klar, es war dann eine Gruppe weg auch, unter anderem mit Lennart Kemner, aber auch beispielsweise mit Castroviejo war, glaube ich, dabei von Ineos, also auf jeden Fall einem Ineos-Mann. Und das wollte natürlich Jumbo-Visma nicht zulassen, dass die da eine Relaisstation haben, deswegen sind die denen hinterhergefahren. Und Mark Hirschi vom Team Sunweb, der mal wieder auffällig war, positiven Sinne, er hat es dann schlau gemacht, ist dann nämlich alleine weggefahren. Lennart Kemner war kurz mal dran, hat sich dann aber in diese Gruppe dahinter zurückfallen lassen, die dann geschluckt wurde später vom Hauptfeld. Ja, und somit hatte da Mark Hirschi 100 Kilometer Solofahrt vor sich.
Was ihm natürlich völlig zu Recht dann auch den Preis des kämpferischsten oder angriffslustigsten Kompetitivpreis hat er damit mitnehmen können.
Ja, und es war ja wirklich knapp, also er wäre fast durchgekommen, also oben auf dem Berg hatte, also auf dem Col de Marie Blanc, dem letzten Berg, hatte er noch ein bisschen Vorsprung und wurde dann unten erst wenige Kilometer auf dem Flachstück gestellt von der Favoritengruppe, also es war wirklich ganz knapp und es hätte er, also es hätte ihm, glaube ich, an jedem Tag fast jeder der Fans gegönnt, dass er gewinnt. Mhm. So. Und ich habe auch irgendwo gelesen, als hätte er es schon so geplant gehabt. Er war mit diesem Aero-Rad von Cervelo, glaube ich, unterwegs.
Ah, okay, okay. Ja, aber also wenn die hinten richtig Gas geben, und das haben sie ja dann gemacht, also wenn die Favoriten dann, wenn es für die auch um die Wurst geht und nicht nur darum, ob sie jetzt heute früher im Regenerationsbad sind, dann muss man halt sich vorher schon sehr, sehr viel rausgefahren haben, um das dann rüber zu retten. Also Pech gehabt, wie du es schon sagst, jeder ist ihm gegönnt. Zumindest hat er diesen kleinen Trostpreis bekommen und das vollkommen zurecht. Fürs Team Sunweb dann auch schöner Tag im Sinne von ne, viel vorne gewesen, viel im Fernsehen gewesen. Ist ja auch immer eine gute Währung, Aufmerksamkeit für sie. Naja, und hinten war es dann so, dass, also hinten ist so blöd gesagt, ne, aber unter den Favoriten haben sich dann ja manche an dem Tag dann, ich will nicht sagen, schon komplett von allem verabschieden müssen, aber für manche wird es jetzt schon doch noch mal deutlich schwieriger, als es bisher war. Also Adam Yates, ich greife nicht zu viel voraus, aber hat das gelbe Trikot nicht verteidigen können. Und anstatt jetzt noch in Führung zu liegen, liegt er jetzt über eine Minute zurück. Und da bin ich jetzt auch nicht mehr so sicher, ob er das dann wieder rausholen wird.
Ja, aber ich glaube, für das Team Mitchell und Scott, die sind vollkommen zufrieden damit, mit den paar Tagen, die sie jetzt in Gelb hatten. Das ist für die schon ein Bonus, weil die Strategie der Mannschaft war vor der Tour de France so ausgeglichen, dass sie auf Etappensiege gehen wollen und nicht aufs Gesamtklassement. Und dementsprechend glaube ich auch jetzt, dass sich Adam Yates da nicht krampfhaft irgendwie an diesem achten Gesamtrang mit einer Minute zwei Rückstand festbeißen wird. Also ich glaube, der wird eher nochmal richtig kassieren und dann versuchen, in den Alpen da noch ein, zwei Etappen abzuschießen. Und ja, vom Szenario her war es im Prinzip ähnlich wie am Vortag. Jumbo-Visma hat dann wieder Tempo gefahren, bis dann die erste Attacke kam. Wieder war es Pogacar. Und die, die mitfahren konnten, waren an dem Tag Egan Bernal, Mikel Landa und auch, ja, Tadej Pogacar und auch noch Richie Porte teilweise.
Mhm. Ist das, kommt Bernal jetzt in Schwung? Das habe ich so irgendwo auch so als Kommentar gelesen, so nach dem Motto.
Ja, auf jeden Fall. Also er sah jetzt am Sonntag schon durchaus besser aus als am Samstag noch. Da hat man dann auch schon gemerkt, dieser Col de Marie Blanc, der war auf den letzten 3 Kilometern unheimlich steil und das liegt ihm einfach mehr. Und er hat dann auch selbst mal eine Attacke gefahren, was man so noch nicht gesehen hat, und wird von Tag zu Tag besser. Und da merkst du halt auch einfach, dass da ja jetzt 3 Tage richtig schwer am Stück gewesen sind. Und das kommt einem Bernal einfach mit seiner enormen Regenerationsfähigkeit und seiner Grundausdauer entgegen. Also desto müder die anderen werden, desto besser wird immer Bernal.
Mhm. Wie du schon sagst, ne, du hast über seine Trainingsumfänge gesprochen. Ich habe auch jetzt gerade in dem Buch, was ich über den kolumbianischen Radsport lese, ne, ist davon auch schon mal die Rede gewesen. Sehr, sehr zu empfehlen übrigens. Wenn ich es durch habe, schicke ich es dir. Wirklich, wirklich, wirklich große Freude. Und viele Sachen versteht man vielleicht auch dann so ein bisschen besser. Und so manche Fahrer, denen man früher nicht allzu viele Sympathien entgegengebracht hat, dann sieht man dann auch mit einem anderen Auge vielleicht. Ich blicke da Richtung Nairo Quintana. Wenn man da so ein bisschen was über deren Kindheit und wo sie herkommen und was sie mitgemacht haben alles, das sind schon teilweise, ich will nicht sagen bewegende Geschichten, aber schon so, dass man ins Grübeln kommt. Ne? Und greife jetzt die Gesichtsschicht.
Ja, ich glaube, da steht, also was ich jetzt auch gelesen habe, steht da auch geschrieben, beispielsweise gut beschrieben, wie das mit dem Alter ist. Also Bernal ist zwar jetzt, glaube ich, erst 23, aber das physiologische Alter bei ihm ist halt ein ganz anderes, wenn du unter solchen Umständen aufwächst. Also da muss man halt immer das reelle Alter von dem physiologischen unterscheiden. Physiologisch gesehen ist der Mitte, Ende 20.
Ja, das ist.
Was nicht heißt, dass er jetzt nicht noch irgendwie 10 Jahre auf dem Niveau fahren kann.
Ja, und dann werden wir noch ganz viel Spaß an dem haben, habe ich so das Gefühl. Aber man muss dann halt auch nicht Angst haben, dass er die nächsten 20 Jahre jetzt, also Angst ist sowieso das falsche Wort, aber nicht glauben, dass er die nächsten 20 Jahre den Radsport beherrschen wird. Da wird dann halt auch früher irgendwann der Stecker gezogen werden. Was ja bei dem Quintana auch der Fall ist, ne? Wo man auch gesagt hat, okay, der war sehr früh da und hat auch sehr früh Erwartungen vielleicht geweckt. Ne, also, dass man schon gesagt hat, 2013, 2014, 2015, was da jetzt kommt, ne, wo er, und wo man sich dann aber jetzt auch nicht wundern müsste, wenn er mit 30, ne, sagen wir mal, wenn er mit 32, 33, 34 aufhören wird.
Was er dann, ja, aber das Muster, dieser Teamwechsel zu Aker Samsic hat ihn sehr gut getan und ist bei dieser Tour richtig stark. Also, ich sehe ihn immer noch unter den 4, 5 Top-Favoriten, die auch da um den Gesamtsieg mitkämpfen können.
Ja, ich bin gespannt. Also würde mich ja freuen und ich am meisten freut mich ja, dass es spannend ist. Ich denke mal,
und auch, ja,
sind wir alle.
Rigoberto Urán, ne? Also
ja,
den viele vielleicht auch schon so ein bisschen abgeschrieben haben, aber der fährt eine unglaublich clevere Tour de France. Also der fährt keinen Meter zu viel im Wind und lässt sich da immer von den anderen wieder nach vorne ziehen, auch wenn er immer zwischendurch ein bisschen abgehängt ist. Aber der wird mit seinem Alter und seiner Zähigkeit und seiner Erfahrung, denke ich, hinten raus in der dritten Woche auch eher stärker, als dass er da irgendwie abbaut. Also da sollten die anderen auch noch sehen, dass sie ihm Zeit abnehmen.
Und dahin bei ihm finde ich ja auch immer noch dieses Team Education First, das anscheinend einen sehr, sehr guten Spirit untereinander hat, wo vielleicht dann auch nichts passiert, nicht so etwas passiert wäre wie 20 Kilometer vorm Ziel noch eine Flasche zu übergeben. Ich glaube, den hätte Wouters persönlich noch verprügelt. Und ja, das tut ihm, glaube ich, auch ganz gut, dieses Team, dieses Ganze, was da drumherum gebaut wird. Und Rigoberto, wie war das nochmal vorher? Ich habe doch gesagt, Landa, Urán und Port, das sind so meine 3 geheimen Pferde im
Rennen. Ja, die alten Schlachtreiter erleben da so ein bisschen so eine Renaissance.
Da hast du mich jetzt mit gemeint, oder?
Nee, er hat deine Kandidaten da.
Ach so, ach, puh, nochmal Glück gehabt. Dachte ja schon, ich wäre alter Gaul bezeichnet worden. Ja, und wenn ich jetzt, ne, gucke, Urán auf 6, Landa 10, Port auf 11, also ganz so schlecht lag ich da gar nicht mal. Und alle mit der Tendenz nach oben und mit Port mit 1,53, keine 2 Minuten weg. Ich sehe schon.
Aber ich glaube, bei Drexiger Fredo, die müssen sich da jetzt mal entscheiden. Also, die haben ja auch noch Bauke Mollema, der mit 2,31 recht gut im Klassement liegt. Die müssen sich jetzt mal entscheiden, einen von den beiden aufzuopfern, dann in den Alpen für den anderen. Also, ich glaube da eher dran, weil Bauke Mollema traditionell in der dritten Woche eher schwächer wird als besser, dass der Richie Port der Kandidat für die Gesamtwertung ist. Und dem, ja, wenn er dann das ganz große Ding landen will, muss halt Drexiger Fredo da an einem Tag wirklich mal einen der beiden ja, ins Feuer werfen.
Mhm. Ja. Aber vielleicht sind die auch einfach beide so nah beieinander, dass sie auch selber, also, und das sind ja jetzt keine Fahrer, die seit gestern im Peloton unterwegs sind, ne? Vielleicht sind die auch beide so, dass sie einfach sagen, ey, wir sind so nah beieinander, wir sind beide so gut, also qualitativ, auf so gleichem Niveau. Lass uns lieber warten, bis wir die falsche Entscheidung treffen, weil ich glaube, die auch beide klug genug sind, zu sagen, nee, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sehe, dass der andere besser ist, ich helfe ihm. Weißt du, das sind, glaube ich, vom Charakter oder vom Typ her so uneigennützige Fahrer, die sagen, alles klar, jetzt sind wir noch beide gleich auf, lass es uns probieren. Ob am Ende er oder ich gewinnen, ist jetzt natürlich wichtig für einen persönlich, aber die nicht das persönliche Wohl so über das Teamwohl stellen würden. Ne? Also zumindest sind das so Fahrer, wo ich das mir sehr gut vorstellen könnte.
Ja, klar.
Ja? Aber
warten wir einfach mal ab.
Das ist
zwei weitere Überraschungen. Mhm. Die Franzosen, Guillaume Martin, Romain Bardet, hätte mit Sicherheit jetzt mit den beiden vielleicht auch nicht unbedingt einer gerechnet. Also gerade Guillaume Martin, der in den letzten Jahren schon gute Ansätze gezeigt hat, da auch schon in den Top 20, glaube ich, der Tour de France am Ende gelandet ist. Aber der fährt munter mit da in dieser Favoritengruppe, greift doch öfter mal an fürs Team Cofidis. Absolut ein riesen Ding, dass der da vorne mitfährt. Und auch Romain Bardet haben wir ja schon vor der Tour de France ein bisschen spekuliert, dass der keinen Druck hat und dass es dem nur gut tun kann. Und so ist es halt auch. Der kämpft da immer noch vorne bei den ganz Großen mit, was ihm eigentlich, wo ursprünglich der Giro gefahren werden sollte, in diesem Jahr keiner zugetraut hätte. Und generell für AG Désert läuft es ja super. Die haben mit North Peters da diese Etappe gewonnen und haben halt auch noch mit Cosnefroid das Bergtrikot, darf man auch nicht vergessen.
Wenn man den Franzosen anspricht, dann muss man aber auch über den anderen Franzosen sprechen, Pinot, der
ja
nun gar nicht
Thibaut,
da ist, wo er hin möchte.
Thibaut Pinot am Tag zuvor schon auf dieser Paris-Route-Etappe eingebrochen, ja, hat wohl immer noch unter den Sturzfolgen zu leiden und scheinbar große Rückenprobleme. An dem Tag aber, wo wir jetzt wieder zurückspringen auf die Etappe nach Laurence über Col de Marie Blanc, hat das dann nochmal versucht, mit der Brechstange irgendwie vorne auch in die Fluchtgruppe zu kommen, hat aber nicht geklappt und ja, es ist wirklich dieses Jahr auch wieder ein Drama.
Ja, also hat auch noch das Kreuzband entzündet, sagt man. Muss man einfach vielleicht mal so sagen, das war's. Also gibt es ja nicht
ja,
viel zu reden. Wenn der jetzt wiederkommt, dann komme ich auch nochmal wieder.
Da verstehe ich dann auch die Strategie des Teams nicht so richtig. Also man hatte vor der Tour de France einen Arnaud Démare, der wirklich in der Form seines Lebens war und den hat man jetzt zu Hause gelassen, schickt ihn zum Giro. Wäre mit Sicherheit ein ganz heißer Kandidat aufs grüne Trikot gewesen, hätte man zumindest noch eine Option B jetzt bei der Tour auf grün und Etappensiege gehabt, aber ja gut, so hat man ihn zu Hause gelassen.
Ja. Wird jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere ins Beißholz beißen. Das war.
Ja, und auf der Etappe auch ja, die deutsche Option für die Gesamtwertung. Emanuel Buchmann hat sich da endgültig zerschlagen, hat an dem Tag 4:12 verloren, damit in der Gesamtwertung außer Rang und Traktanten gefallen. Und da hat man jetzt auch am Ruhetag bei Bora gesagt, sie möchten dann auf Etappensiege gehen. Aber da muss natürlich jetzt der medizinische Stab und auch der Fahrer sich genau sicher sein, dass sie sich überhaupt da nochmal erholen und in so eine Verfassung kommen, um eine Etappe zu gewinnen, weil Emanuel Buchmann ist ja jetzt auch Ehrenfahrer, sage ich jetzt mal, der jetzt nicht so explosiv ist und dann doch eher immer übers Mitfahren kommt, als selbst Akzente zu setzen. Also da stelle ich mir dann auch schwierig vor, da jetzt plötzlich die Rollen zu tauschen.
Aber vielleicht ist es auch so, dass das gar nicht gemeint ist, im Sinne von, dass er jetzt die Etappensiege rausfährt, so würde ich das gar nicht interpretieren, sondern dass man einfach nicht mehr irgendwelche Helfer aufbraucht oder so für ihn.
Ja, das mit Sicherheit, aber ich
also, habe es ja so verstanden. Lennart Kemner einfach mal sagt, pass mal auf, brauchst jetzt nichts mehr, all in, geh raus, fahr das Ding kaputt. Ne, also die Etappe, also ne, hol das Ding.
Ja, klar, aber ich habe es schon so verstanden, dass jetzt Buchmann selbst auch auf Etappen fahren will. Also das ja, stelle ich mir schon schwierig vor. Auf der einen Seite ja, würde ich jetzt mal so anmerken, dass aus rein sportlicher Sicht es wahrscheinlich besser gewesen wäre, gut, hinterher ist man immer schlauer, Buchmann nicht mit zur Tour zu nehmen, sondern ihn dann gezielt auf den Giro oder auf die Vuelta anzusetzen. Aber klar, aus kaufmännischer Sicht, weil natürlich die Marke Bora wird immer im Fernsehen erwähnt, bei der Tour de France mit dem Namen Buchmann, wenn er halt nicht dabei ist, wird sie fast, also ja, natürlich klar, sehr viel weniger erwähnt, als wenn er dabei ist. Und selbst wenn er nur irgendwie Zweiter auf einer Etappe wird, hat das wahrscheinlich für Bora noch mehr Werbewert, als wenn er ja, die Vuelta gewinnt.
Ja, natürlich. Ja, ist eine kaufmännische Entscheidung, wie du es richtig sagst.
Für die Fans natürlich schade.
Ja, aber denk mal so, für die Fans ist es am Ende auch gut, wenn Bora weiter Geld da reinbuttert.
Das ist klar, aber die haben ja sowieso ihr Sportsponsoring bis 2024 verlängert.
Ja, oder sagen wir es anders, wenn grundsätzlich, wenn in Deutschland, ne, ARD hatte auch, hatte ich dir glaube ich auch noch geschickt als Meldung, ne, ARD hat die besten Quoten seit langem bei der Tour de France, ne, nachmittags irgendwie zweistellig, glaube ich, irgendwie. Also die Deutschen scheinen die Tour wieder zu mögen, oder wie meine Frau schon sagte, naja, wenn nichts anderes an Sport kommt, nimmt der Deutsche auch die Tour de France mit.
Ja, das kann schon sein, ja.
Ja. Also, ja. Ich hatte mich gefreut und war dann direkt wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Traurig, traurig. Nun ja. Aber du kennst ja meine Frau, du weißt, wie sie ist. Man kann ja nichts gegen machen, gegen ihren Realismus. Vielleicht machen wir nochmal Etappe Nummer 9, kurzen Zwischenstand. So für alle, damit wir wissen, wo wir jetzt sind. Vor dem Ruhetag, Primož Roglič, vor Egan Bernal. Guillaume Martin, Romain Bardet, Nairo Quintana, Rigoberto Urán auf Platz 7, Pogacar, Adam Yates auf 8, Miguel Ángel López 9, Mikel Landa 10 und einfach, weil ich den mag, Richie Porte auf 11, nehme ich auch noch mit. 1,53, also alles innerhalb von 2 Minuten.
Die Top 11, ja, wobei man dazu sagen muss, dass Primož Roglič jetzt das gelbe Trikot hat, aber diese 21 Sekunden Vorsprung auf Egan Bernal hat er nur durch Zeitbonifikationen rausgeholt, also er hat ihm auf der Straße noch keinen Meter abgenommen sozusagen.
Ah, okay, interessante Information, die mir noch nicht so bewusst war. Boah, das verspricht spannend zu werden, sage ich einfach mal. Aber einfach mal, müsste man mal gucken, so nach dem ersten Ruhetag, wie oft es da schon war, dass zumindest die ersten 10 noch in 1,42er Abstand waren. Vielleicht hat irgendjemand zu Hause so ein verrücktes Statistikbuch, das sowas hergibt. Oder hat es mal mitbekommen, dass in irgendeiner Berichterstattung darüber gesprochen wurde. Das scheint mir nicht oft der Fall gewesen zu sein.
Glaube ich auch nicht, dass es das...
Entschuldigung, wenn ich dich beim Trinken abkämpfe.
Dass die so dicht zusammen waren.
Ja. Grünes Trikot hat sich eigentlich alles so nicht viel rum getan. Peter Sagan, Sam Bennett, Wout van Aert unter den Top 3. Weißes Trikot, natürlich Egan Bernal vor Pogacar. Ich glaube, kaum ein Wettkampf wird bis am Ende so gleichmäßig sein, dass die zwei, oder war so vorhersehbar. Bergtrikot, Benoit Cosnefroy vor Nans Peters und Mark Hirschi, der mit seinem Parfumsritt da einiges an Punkten geholt hat. Und mittlerweile im Mannschaftstrikot natürlich das gute alte Team, über das sonst heute in dieser Sendung noch gar nicht gesprochen wurde, an keiner Stelle, wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwie schaffen sie es sich dann doch in diese Sendung zu schmuggeln. Das Team Movistar.
Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass sie der EF Education First die gelben Rückennummern wieder abreißen, aber sie haben es irgendwie geschafft.
Ja, man weiß es auch nicht genau wie. Also keiner weiß es. Ich vermute, am Ende des Tages ist es Bestechung gewesen. Irgendwen haben die bestochen, dass da irgendwo eine Zahl anders gedreht wurde. Ich meine, Henrik Mass immer so, ne, gut mit dabei, Alejandro Valverde auch immer so Top 20, ne, schlägt er sich rum, also alles ganz gut, ne, aber irgendwie scheinen die da wirklich punktgenau drauf hinzuarbeiten, Marc Soler noch der drittbeste von ihnen.
Aber es ist interessant zu sehen, bei jeder Etappe auch, so wenn eine Ausreißergruppe geht, wird jedes Mal, wenn EF Education mal in die Gruppe geht, sofort ein Movistar-Mann hinterhergeschickt, also die fahren halt wirklich bewusst da drauf.
Ja, traurig, aber... Naja, ist ja traurig, ne? Also am Ende des Tages sind sie auf dem Podium mit ihrem...
Es ist halt der einzige Blumenstrauß oder die einzige Möglichkeit, aufs Podium zu kommen in Paris für sie in diesem Jahr. Also nutzen sie das.
Ja, also so ganz ungesunde Mischung aus extrem clever und irgendwie dann doch skurril, sag ich mal. So, das ist der Stand von heute. Da sind wir jetzt angekommen. Ruhetag. Wie geht's weiter? Sollen wir erstmal kurz die Etappen, wie es weitergeht? Also so ja. Die nächsten, ich mache mir mal hier.
Also nach dem Ruhetag jetzt auf dem Papier eine reine Flachetappe, 168 Kilometer zwischen diesen beiden Inseln. Île d'Oléron, Le Château d'Oléron, Île de Ré, Saint-Martin-de-Ré. Eigentlich ja, was für die Sprinter, aber muss man mal sehen, wie der Winter sein wird. Stand jetzt am Montagabend wird es nicht so sein, dass da sonderlich viel Wind ist, aber es wird mit Sicherheit sehr nervös im Feld sein und nach einem Ruhetag, ja, kann ich mir da schon vorstellen, dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen Zeit verliert.
Mhm. Elfte Etappe geht dann von Châtelaillon-Plac nach Poitiers. Wird meiner Meinung nach auch so ein, ja, also man könnte jetzt, wenn den letzten Kilometer sich betrachtet, könnte es vielleicht dann am Ende nochmal irgendwie spannend werden. Das könnte so eine, also,
nee. Eine Wout van Aert-Etappe wieder werden.
Ja, aber ich glaube, der ist satt. Ich drücke ganz klar, das ist am Mittwoch. Am Mittwoch werden beide Daumen gedrückt für das Team Movistar und Alejandro Valverde. Hat sich noch nicht groß gezeigt. Form ist aber jetzt auch nicht ganz so schlecht. Vielleicht hat er sich die Etappe ausgesucht. Vielleicht ist sie aber auch zu leicht dafür.
Ich glaube, das gibt dann Sprint.
Okay, dann ist klar, was passieren wird. Es gibt einen Sprint, weil du hast immer recht. Und, das ist der Mittwoch. Donnerstag wird es dann wieder etwas, ich sag mal vorsichtig, anspruchsvoller im Vergleich zu den Tagen davor. Vierter, vierter, dritter, Zweitkategorie Berg. Auch wieder mit einer Zeitbonifikation oben. Und ich sag mal so, ab dem letzten Renndrittel ungefähr schon fast so Klassiker-Charakter. Ja, dann doch zu viel Anstiege, zu wenig. Wäre auch ein schöner Tag.
So Ausreißer-Terrain.
Ja. Glaubst du, es wird Ausreißer an dem Tag geben?
Ich rechne ziemlich fest damit, dass da eine Ausreißergruppe durchkommt. Also kann man nicht vorstellen, dass eine Mannschaft so eine Etappe, die über also fast 220 Kilometer ist, glaube ich, auch die längste der Tour, kontrollieren kann.
Okay, dann hätten wir es auch.
Und vielleicht sehen wir da auch nochmal jemanden, der das gelbe Trikot übernimmt.
Du meinst, aber okay, jetzt, also wenn es...
Ist halt Jumbo, das nochmal abgibt, weil die auch keine Böcke darauf haben, das die ganze Zeit zu verteidigen.
Okay, aber dann müssten wir davon ausgehen, dass es ein Ausreißer ist, der, ich finde, das wird sehr, sehr schwer zu steuern. Weil du willst ja jetzt niemanden, der... Also du müsstest ja dann jemandem das Trikot überlassen, der, sagen wir mal, eine Ausreißergruppe, die 3 Minuten weg ist, ne, 3-4 Minuten vielleicht.
Ja, oder nimm doch mal als Beispiel einen Pierre Roland, der 15 Minuten weg ist im Klassement und lass die auf 20 Minuten fahren.
Ach so. Aha, okay.
Dann hat B&B-Hotels das Trikot und die werden es auf Teufel und Gedeih komm raus verteidigen auf jeden Fall. Hm. So hat Jumbo keine Arbeit.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Wow, Bergi ist auch dann so ein Kandidat. Also du meinst so alle, die um Platz, ich sag mal 20 plus minus, werden an dem Tag interessant.
Genau, ja, klar. Also ab Platz 25.
Emanuel Buchmann, Platz 18, ist noch nie gemacht, findet.
den würde man mit Sicherheit nicht fahren lassen.
Meinst du nicht?
Ja, nicht.
Okay, also merkt euch das, bei Etappe Nummer 12, schaut euch vorher das Klassement an und schaut euch genau die Etappen, die Plätze 20 plus minus ein bisschen an, so Rückstand von 15 bis 18 Minuten auf jeden Fahrer zwischen Platz 18 und 22 hat der Thomas mindestens 1 Euro gelbes Trikot an dem Tag gesetzt, da könnt ihr davon ausgehen. Etappe 13 am Freitag ist so eine Etappe, da haben wir, meine ich zumindest in der Vorberichterstattung gesagt, da kann alles passieren und es wird eine sehr, sehr schwere Etappe.
Ja, insgeheim nimmt man mal die Alpen aus, so ein bisschen die Königsetappe der Tour mit, was waren das, über 4400 Höhenmetern, also schon krass.
Kilometer, lang und schwierig.
Genau, und vor allem da durchs Zentralmassiv, also das sind jetzt auch keine langen Berge, sondern das sind immer ja so 4 Kilometer, 3 Kilometer, viele unkategorisierte Anstiege, also das, was ich damit sagen will, ist halt unheimlich schwierig, mit einem Team dann Rhythmus zu fahren, weil halt dieser Ziehharmonika-Effekt, also dass die ständig wieder von hinten ranrollen und dann wieder attackieren können, so stark ist. Also das ist für eine Mannschaft sehr schwer zu kontrollieren halt.
Und auch ja, für die einzelnen Fahrer, Entschuldigung, sehr, sehr schwierig, da den Rhythmus zu finden und Rhythmus zu behalten. Und auch wenn du mit einer Gruppe von Favoriten unterwegs bist, wird dir auch der Rhythmus anderer aufgedrängt. Ne? Oder
ja, und
bist, bist du derjenige, der in der Lage ist, den anderen den eigenen Rhythmus aufzudrängen? Oder ja, sind sie es, die das machen, ne? Und dir wiederum den Rhythmus aufdrängen?
Wenn man auch mal guckt bei der Etappe, also bei der Bergankunft, das ist ja am Ende eine mit dem Erstkategorieberg, da sind die letzten 2,5-3 Kilometer mit über 11% im Schnitt. Ja, also da geht's auch ordentlich steil zur Sache. Und was ich noch dazu sagen will, das ist ja in der Nähe des Puy de Dôme in der Auvergne und ein Kandidat, der daherkommt, Romain Bardet, also aufgepasst auf Romain Bardet an dem Tag.
Okay, jetzt zu gucken, wo Romain Bardet liegt, macht natürlich wenig Sinn, weil bis dahin kann ja noch viel passieren. Also du meinst Bardet-Tag am Freitag, Freitag der 13. auch noch, um Jottes Willen. Freitag der 13. wird ein Bardet-Tag.
Nee, Freitag der 11.
Ach, Freitag der 11. Ja, 13. Etappe, das meinte ich, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich habe nämlich parallel noch kurz meinen Reiseplan gecheckt für meine weitere Reisen hier. Und rate mal, an welchem Tag ich 5,5 Stunden im Auto sitzen werde.
Am 13.
Nee, am 11. bei der 13. Etappe. Ja. Ja, unschön, aber dann ist es halt so. Ich glaube, also ich sage jetzt mal voraus, dass wir entweder, also an dem Freitag wird eine Aufnahme wahrscheinlich schwierig, vielleicht dann eher am Samstag, wenn es klappt. Da können wir das dann alles Revue passieren lassen. Deswegen würde ich den Samstag jetzt vielleicht gerne auch nochmal mitnehmen in unserer Pre-Show sozusagen.
Ja, am Samstag Lyon, nach Lyon die Etappe, auch fast 200 Kilometer lang. Mit ein paar Anstiegen, also ist jetzt nicht gesagt, dass es Beute für die Sprinter ist, sondern denke ich auch eher eine Ausreißer-Etappe.
Ja, ich glaube, dass die Favoriten, die sich am Tag vorher, also ich hätte jetzt eigentlich aufgrund der zweite schwere Etappe hintereinander, zweite sehr lange schwere Etappe hintereinander, hätte ich gesagt, wenn da hinten noch eine Bergankunft gewesen wäre, wäre das ein Bernal-Tag gewesen. Einfach aufgrund des Umfangs, der Schwierigkeit und. Mit diesem Reingeplätscher hinten, also mit diesen zwei kleinen Hügelchen, wird das wahrscheinlich kein Bernal-Tag, aber so sehe ich das jetzt auch in dem Fall so. Das wird, also entweder es wird so sein, dass es eine Ausreißergruppe von 4-5 Fahrern gibt, die da das Ding ausmachen, oder dass die Favoriten sich vielleicht doch an diesem komischen, unkategorisierten Berg da irgendwie da versuchen oder irgendwie was, das in dieser langen Abfahrt, dass da vielleicht einer von den gut abfahrenden Favoriten versucht, wegzufahren. Und dass es aufgrund dessen Druck auf die Favoriten ausgeübt wird. Also Miguel Ángel López wäre für mich ein Kandidat, der aus einer Favoritengruppe an dem Tag vielleicht was machen könnte.
Ja, oder auch vielleicht ein Peter Sagan aus der Ausreißergruppe, wenn er ums grüne Trikot kämpft noch.
Ja, genau. Also dass der vielleicht vorne mitfährt und Miguel Ángel López so aus der Gruppe der Favoriten heraus bei der langen Abfahrt sich ein bisschen was erarbeitet mit noch ein, zwei anderen Fahrern. Und dann da so vor den normalen Favoriten einplätschert. Das könnte auch so ein Szenario sein, was ich mir gut vorstellen könnte. Ja, so sieht's aus. Machen wir nochmal kurz so, wie sieht denn das Podium aus in Paris, Stand jetzt?
Ja, also mein Podium hat sich ja schon zerschossen. Also Thibaut Pinot ist schon quasi, ist noch nie ausgestiegen.
Tag 1.
Wird da mit Sicherheit nicht mehr hinkommen. Tom Dumoulin wird, denke ich, auch nicht mehr in Richtung Podium angreifen können. Aber Egan Bernal, da halte ich mich nach wie vor dran, wird die Tour gewinnen.
Ja. Das glaube ich auch. Mittlerweile, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob Primož Roglič ist für mich immer noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen, wie lange er die Form halten kann. Irgendwie, als die Geschichte kam, dass Dumoulin für ihn gearbeitet hat und sozusagen vom Team Jumbo damit auch ganz klar gezeigt wurde, in welche Richtung es geht, da dachte ich mir schon, okay, da müssen sie sich und Roglic selber sehr, sehr sicher sein. Deswegen bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass Roglic auf dem Podium landet, aber irgendwie nicht, der wird nicht Zweiter, ich glaube, der wird Dritter. Und ich glaube, obwohl meine drei alten Haudegen für sie immer noch mein Herz schlägt. Ich glaube mittlerweile, du hattest es eben einmal erwähnt, der Wechsel hat ihm ganz gut getan. Ich sehe mittlerweile nach Quintana auf Platz 2. Ich glaube, die Kolumbien Connection wird Früchte greifen. Ich glaube, er wird auch nochmal stärker. Und ich sehe, im Moment sehe ich das so Egan Bernal vor Quintana, vor Roglic.
Der Radsportromantiker in mir hofft ja insgeheim so ein bisschen darauf, dass es in der dritten Woche dann so ein Großkampf der Kolumbianer, dass die zusammenspannen gegen die beiden Slowenen oder umgekehrt.
Ja, das ist ein schönes Bild. Und ich glaube auch in der Tat, also dass Quintana und Bernal im Zweifel, der Blut ist dicker als Trikot, da zusammenhelfen werden. Und Uran, ja, ich glaube, ja doch, das stimmt. So wird es laufen, ganz sicher. Vielleicht bin ich aber auch von dem Buch, wie gesagt, von dem Buch geprägt. Und im Moment ist, glaube ich, bei uns beiden ja so der Gedanke, ist dieses Radsport-Romantik-Herz schlägt nochmal höher. Wir haben ja beide heute wahrscheinlich auch den Spot von Nibali gesehen, wo er gegen Kobler, Merckx und Pantani fährt.
Gimondi,
ja.
Und weitere.
Ja, hat wahrscheinlich jeder, der unsere Sendung hört, auch schon gesehen. Deswegen brauchen wir es eigentlich gar nicht mehr groß erwähnen, aber sehr, sehr schön gemacht von. War das eine Werbung vom Giro oder war das von Track?
Nee, vom Fernsehbroadcaster.
Ah, okay. Das habe ich nicht, ich habe es nur auf dem Mobiltelefon so gesehen und selbst da hatte ich kurz Gänsehaut. Das mir war nicht ganz klar, wer dahinter steckt. Und ich muss auch sagen, ich meine, wie will man einen Pantani casten? Ja, aber der Darsteller von Pantani war nicht wirklich, wirklich gut, aber nichtsdestotrotz, man wusste dann eben sofort, wer es ist. Aber Pantani ja, war schon so einmalig. Ich meine, so ein Merckx in jungen Jahren kriegt man ja wahrscheinlich irgendwie noch hin, aber Pantani immer so originär, da geht nichts anderes. Also, wir haben unsere Top 3 bekannt gegeben sozusagen. Glauben mittlerweile beide, Egan Bernal wird gewinnen. Was hattest du nochmal als Dritter, Roglic, und dann?
Pinot.
Nee, Pinot wird doch noch Dritter, Quatsch.
Nee, der ist runter vom Podium, also ich habe mich nur auf Bernal jetzt mal festgenagelt, da halte ich dran fest.
Und wer wird Zweiter und Dritter?
Ja, schwierig.
Das hast du gar nicht gesagt, ne?
Also ich würde jetzt mal so Stand jetzt sagen, Uran wird Dritter und Pogacar wird Zweiter.
Wow.
Oder vielleicht, ja, okay. Also ich will mich nicht drauf festnageln, aber vielleicht auch Überraschungskandidat Romain Bardet.
Aha. Also, ich fasse das mal zusammen bei dir. Bernal vor Pogacar oder Bardet und Uran.
Genau.
Okay. Aber
wenn Uran dann erstmal die Brennstäbe zündet, dann kann es nur in Richtung Podium gehen.
Den müssen sie nur aus dem Abklingbecken rausholen, dann geht es richtig ab. Aber auch sehr, sehr schön, dass wir mittlerweile von dem, was wir vor noch gut anderthalb Wochen gesagt haben, so weit weg sind mittlerweile fast, also abgesehen von Bernal. Was ja auch zeigt, also dass wir entweder überhaupt keine Ahnung haben, was bei mir der Fall ist, aber bei dir jetzt zumindest über die Jahre sich gezeigt hat, dass es nicht der Fall ist, oder einfach, dass es eine sehr spannende, sehr abwechslungsreiche und auch nach hinten hin sehr offene Tour ist, was ja grundsätzlich, glaube ich, für jeden Radsportfan eine schöne Sache ist. Gut, aber es wird nicht nur da gefahren, das ist ja das Komische. Also sonst während der Tour de France gibt es nichts anderes zu berichten als nur Tour de France.
Ja klar, aber also wo wir jetzt gerade schon mal beim Giro d'Italia so ein bisschen waren, Vorbereitungsrennen für den Giro d'Italia, der ja auch schon dann am 2. oder am 3. Oktober losgeht, also jetzt dann schon in 3 Wochen im Prinzip, ist der Tirreno Adriatico ein Rennen, was man traditionell eher im Frühjahr vermutet als Vorbereitungsrennen für Mailand Sanremo, findet jetzt im September statt. Also es sind, glaube ich, 8 Etappen, also schon recht langes Etappenrennen und da hatte man jetzt am Ruhetag dann doch keine Langeweile als Radsportfan, weil da war heute die erste Etappe.
Sprintankunft nach, es scheint mir zumindest, ich habe es nicht sehen können oder ich habe gar natürlich nichts gesehen, scheint so ein Rundstreckenkurs am Anfang gewesen zu sein, 3-mal, was ja auch wahrscheinlich in der derzeitigen Situation in Bezug auf viele Rennen, viel Organisation nötig und deswegen ist so ein Rundstreckending wahrscheinlich einfacher. Dann sehr, sehr flach und Pascal Ackermann, Team Bora, hat sich gedacht, wenn die Jungs bei der Tour nichts holen, dann muss ich halt ran.
Ja, am Ende war es ein Massensprint und total chaotisch, aber muss man sagen. Bei 3 Kilometer gut vom Ziel oder 2 Kilometer vom Ziel gab es noch einen Sturz im Feld, wodurch vieles durcheinander gewirbelt wurde. Am Ende sah dann Fernando Gaviria schon wie der sichere Sieger aus. Und Pascal Ackermann, der hat es im Prinzip wie Caleb Ewan gemacht bei der Tour. Mhm. Der ist von Position 25 einmal durchs Feld wie eine Kanonenkugel durchgeschossen und hat auf den letzten 50 Metern Fernando Gaviria noch abgefangen. Aber man muss auch sagen, das war echt risikoreich.
Ja. Also wenn nichts passiert und es funktioniert, hat er recht, ne? Aber das Risiko ist dann halt immer noch dabei. Ich habe auch irgendwo noch gelesen, dass auch ganz komisch die Zielankunft geplant gewesen ist. Also nochmal verengt am Ende irgendwie, also nochmal die Streckenführung ganz komisch gewesen wäre.
Und man sieht es ja auch bei Pro Cycling Stats hier auf diesem Zielfoto. Also ganz links, der ist Ackermann. Und der passt da gerade so noch an der Bande entlang an Gaviria. Also wenn Gaviria da so ein bisschen rechts rüber gefahren wäre, nur hätte er ihm da in die Bande gefahren. Aber es wäre auch Gaviria nicht zu verdenken gewesen, wenn er da rüber gezogen wäre, weil da hätte er gar nicht mehr richtig seine Linie verlassen müssen.
Ja, aber Glück gehabt. Und das Glück ist tüchtig in dem Fall. Ackermann mit dem ersten Sieg und hat sich damit auch das Führungstrikot von der Rundfahrt natürlich gesichert. Ich weiß gar nicht, hatte Ackermann schon mal ein Führungstrikot von der Rundfahrt? Tour de Polen vielleicht mal? Hat er schon?
Das könnte sein, ja, da hat er es
glaube ich schon gehabt. Aber ja, so. Ja. Und das, das gelbe Trikot vom Giro hat er auch mal.
Das rosa Trikot.
Bitte?
Das rosa Trikot?
Nee, das grüne. Habe ich das rosa gesagt?
Ach so, ja, das gelbe hast du gesagt.
Gibt's ja gar nicht. Komplett im Kreis gedreht, das gelbe, rosa, grüne Trikot. Nee, das grüne Trikot des Punktbesten beim Giro hat er mal gehabt.
Ja klar, da hat er ja die Punktewertung auch gewonnen.
Also, aber ein Lila-Trikot von einer großen Rundfahrt, ich sag mal größeren, bekannten Rundfahrt.
Nee, Tirreno Adriatico war jetzt schon ein schöner Erfolg und vor allem für ihn lief es ja bei den Rennen nach dem Restart, jetzt bei der Sibiu-Tour hat er einen Sieg geholt, okay, aber danach lief es ja nicht mehr so gut, wie man es erwartet hätte und bei der Europameisterschaft und bei der Deutschen Meisterschaft wurde er da jeweils abgekocht und da war mit Sicherheit jetzt auch die Erleichterung sehr groß, dass es jetzt geklappt hat.
Mhm. Kommen wir noch zum Punkt Sonstiges. Da ist jetzt noch vergeben worden die Weltmeisterschaft für das Jahr 2020.
Ende September.
Genau. Nach Imola, also ich sag mal nach Norditalien im weitesten Sinne des Wortes.
Und das ist ja, glaube ich, schon Reggio Emilia, also schon mehr in der Mitte.
Echt? Würdest du es sagen? Also es ist Imola? Also ich meine, also das letzte Mal, als ich in Imola war, klingt so modern.
Wenn ich mich da jetzt nicht ganz geografisch verrenne, aber ich meine schon, das ist eher mehr in der Mitte, oder?
Nee, Imola?
Ich guck's mal kurz auf der Karte.
Ja, ich aber auch. Also ich meine mich nur erinnert zu haben, als wir als ich das letzte Mal in Italien war, war ich überrascht, als ich mit dem Auto, dass Imola recht, also direkt bei Bologna. Ja, Mitte, also ich würde schon noch sagen, Norditalien, also alles, was nördlich von Florenz, alles, was nördlich ist.
Alles, was nördlich als Florenz. Es ist schon eher Mittelitalien fast, ne? Also es ist ja unterhalb von Bologna Richtung Rimini schon fast, also ja. Reinigen wir uns mal so auf Nordmittelitalien.
Sagen wir, es gehört noch zum obersten Drittel von Italien vielleicht?
Ja.
Okay.
Wie dem auch sei.
Ich habe noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass Geografie eine meiner Schwächen ist. Ich hätte es auch ehrlich gesagt, jetzt wo ich es auf der Karte sehe, so in meiner Erinnerung nach hätte ich es noch deutlich nördlicher verortet. Insofern alles gut. Rennkurs, dafür ist Imola, glaube ich, bekannt dafür, dass wie soll man sagen? Also
ne, diesen Formel-1-Kurs, ja. Aber man muss dazu sagen, so wie es jetzt aussieht, sollen nur Start und Ziel halt auf dieser Rennstrecke sein. Und das Gute daran ist halt, dass man sich die Infrastruktur dieses Grand Prix-Circuits zunutze machen kann. Also die ganzen Boxengassen, wo dann halt auch die Teams dementsprechend ihre Sachen für das Rennen einlagern können beispielsweise. Und aber der Kurs soll sehr schwer sein, so wie es jetzt aussieht. 234 Kilometer mit jeweils, also am Anfang gibt es noch so einen 5,3 Kilometer Anstieg, der einmal gefahren wird und dann auf der Runde jeweils einen 5 Kilometer Anstieg mit 4% im Schnitt.
Und den fährt man dann, glaube ich, ich habe jetzt so grob überschlagen, glaube ich, 7, 1, 2, 3, 4, 5.
10 Mal, so wie es aussieht, hä?
10 Mal? Ich hab da, jetzt habe ich mich verzählt, verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal zähle ich, aber ich kann mich auch vertun. Oder ist das da?
Kann schon hinkommen, ja.
Ja, wo 10 bis 11 Mal fährt man den und wird eine interessant, also für Klassikerfahrer vielleicht schon zu schwer?
Ich würde sagen, das ist eher was für Bergfahrer, hä? Also.
Ja, aber dieses immer rauf, für einen Berg, ich finde für einen richtigen Bergfahrer, wie jetzt, nennen wir es einen Quintana oder Bernal, das sind für mich so Bergfahrer. Sind diese 5 Kilometer dann doch, 5 Kilometer, 4%?
Ist nee, ich glaube, da werden ähnliche Leute vorne sein wie bei der WM in Innsbruck. Also da haben wir es ja auch gesehen, die Kolumbianer wie Quintana beispielsweise, die mögen es nicht gar nicht genau. Mal so gerne, wenn es dann ständig rauf und runter geht, so ein bisschen Klassiker-Charakter hat. Aber so Klassiker-Bergfahrer wie ein Valverde halt, wie ein Bardet, wie ein Michael Woods oder auch wie ein Vincenzo Nibali.
Mhm, genau. Also ich habe auch an Nibali als erstes gedacht, dem haben sie das ein bisschen so auf den Leib geschmiert.
Ja, man wollte ja auch von der UCI jetzt, also Aigle wäre ja ursprünglich der Austragungsort diesen Jahr gewesen, wollte man einen ähnlichen Parcours von der Charakteristik her haben und dementsprechend hat man es ja auch ausgewählt.
Mhm. Aber finde es völlig in Ordnung, wenn ein Land, was die EWM ausrichtet, natürlich so ein bisschen auf seine Fahrer guckt. Also finde ich überhaupt gar kein bisschen verwerflich, das gehört beim Radsport, finde ich, mit dazu. Insofern völlig in Ordnung und Nibali in guter Form. Warum nicht? Also wäre jetzt auch ein Fahrrad, dem ich das durchaus bei all seinen Eskapaden, die er sich ja schon mal geleistet hat, durchaus gönnen würde. Ne?
So. Und wie gesagt, also ein Valverde, den würde ich jetzt auch noch nicht abschreiben. Ich glaube, der spekuliert halt nur mit der Tour darauf, dass der sich punktgenau auf diese WM vorbereitet.
Wenn der an dem Tag ins Weltmeistertrikot fährt, mache ich eine Flasche, wo kommt der her?
Murcia.
Murcia, ne? Irgendeine Flasche aus seiner Gegend auf. Also und sag ihm, pass auf, Glückwunsch, den trinke ich auf dich, aber jetzt hör doch bitte auf. Das ist einen besseren Abgang kann auch ein Valverde nicht haben.
Ja, das haben wir aber schon nach dem ersten Weltmeistertitel geraten.
Ja, hat er ja auch damals schon nicht auf uns gehört, wird er diesmal auch nicht, aber ja, das muss man so sagen. Also, Imola, wir freuen uns. Wann ist das? Hast du es im Kopf?
Ja, das ist am 27. September.
In zwei Wochen. 11. 27. Heute ist der.
Genau, es ist quasi in drei Wochen. Also ein bisschen weniger als drei Wochen sind es noch.
Das geht jetzt alles so furchtbar fix.
Direkt nach der, also am Ende, nach Wochenende nach der Tourende.
Und die Woche vor dem Giro.
Genau.
Damit wir auch gar nicht in irgendwie darüber nachdenken könnten, eine Woche nicht zu senden, weil wir keine Themen haben. machen wir noch Sonstiges. Das, was früher der große Block war, ist jetzt nur noch so hinten dran gehängt, so nach dem Motto hier und noch einen Fisch drauf oben. Timura holt Keldermann. Also die Shoppingtour geht weiter, so möchte man sagen.
Ja, der Transfer hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, also wurde schon lange spekuliert, dass der jetzt nach Lennart Kemner der nächste Fahrer sein könnte, der vom Team Sunweb den Weg zum Team Bora geht und so war es dann auch. Also die Wildern und Räubern da so ein bisschen das Team Sunweb weiter leer.
Ja. Keldermann, also warte mal, wo.
Starker Bergfahrer auf jeden Fall, gute Möglichkeiten auf jeden Fall in den nächsten Jahren da für Emanuel Buchmann oder auch für einen anderen Kapitän, den ja in den Bergen einzusetzen.
Ja, also klassischer Berghelfer. Ja, Glückwunsch für ihn. Gucken wir mal fürs Team Bora, was es da bringen wird. Und noch als Trentin geht zum Team United Arabic Emirates. Weitere Sprinterhelfer, oder?
Ja, also Trentin hat ja bei dieser Tour durchaus, macht sich da auch noch Hoffnung aufs grüne Trikot. Also sehr, sehr hügelfester Sprinter.
Siehst du ihn da noch, aber? Also siehst du ihn da noch in Reichweite? Ich nicht.
Ja, ich denke schon, dass er da noch drauf spekuliert. Ansonsten würde er nicht mehr auf die Zwischensprints gehen.
Ja, ich spekuliere auch noch auf eine Tourteilnahme von mir. Ne, glaube ich aber auch nicht, dass das noch passieren wird. Wenn ich mir jetzt die Wertung angucke im Moment, warte mal, jetzt bin ich hier bei der ersten Etappe noch. 9. Etappe. Er ist ja jetzt auf Platz Trentin. Na gut, Platz 5, aber finde ich mit 98 Punkten so 138, da müsste jetzt noch was kommen. Und ich finde nicht, dass er sich jetzt da so aufgedrängt hätte bis dato. Ne? Aber
ja, aber es gibt schon ein paar Etappen, wo es durchaus möglich ist, dass er gegenüber den anderen, jetzt mal Peter Sagan vielleicht ausgeschlossen, da volle Punkte abgreifen kann. Und Peter Sagan muss auch erstmal in Paris ankommen.
Ja, aber da teile ich deinen Optimismus nicht. Also
ja, aber wie gesagt,
jetzt einmal Zwölfter, ja, einmal Achter. Also bis dato drängt er sich mir nicht als Sprintkönig auf. Sag ich wohl ganz, ganz bescheiden.
Ja, also bin da gespannt.
Ja, aber
der Transfer jetzt zu UAE, auch da muss man sagen, das Team CCC wird nach und nach auch leer gekauft. Mhm. Ich will nicht sagen die Konkursmasse, aber da sieht es doch mehr und mehr danach aus, dass das Team zumindest in diesem Stile im nächsten Jahr nicht weiter existieren wird. Also hat sich jetzt immer noch kein neuer Sponsor gefunden. Zumindest habe ich da noch nichts gehört. Mhm. Und nach Greg van Avermaet der nächste große Fahrer, der die Mannschaft verlässt.
Ja. Bietet dann vielleicht aber auch die Chance für, also ich sag mal immer, wenn so Fahrer, die auch ein gewisses Budget verlangen, zu Recht, ne, also wenn man jetzt dieses, ja, wie viele Leute sind es? Das ist ja schon ein recht großes Team, das Team CCC, ne? 28 Fahrer, ne? Wenn man das schon mal wieder ein bisschen ausdünnt, im Sinne von, okay, da sind Leute woanders untergekommen und von diesen 28 dann vielleicht nur noch eine Konkursmasse oder wie hast du es denn? Konkursmasse von vielleicht so 15, 16 Fahrern hat, 12, 15, 16 Fahrer, wird es dann vielleicht auch wieder interessanter, ne? Für irgendein anderes Team das zu übernehmen, zu fusionieren und gemeinsam dann da weiterzuarbeiten. Muss man mal gucken. Bin gespannt. Ich hoffe dann halt noch, dass es für so Leute wie Geschke, Georg Zimmermann, die deutschen Jonas Koch, auch junge Fahrer, teilweise noch junge deutsche Fahrer mit Georg Zimmermann, dass die irgendwo die Möglichkeit haben, weiterfahren zu können.
Ja, muss man mal gucken, wo die dann jetzt unterkommen. Aber gerade Simon Geschke und Jonas Koch haben ja jetzt bei der Tour noch die Möglichkeit, sich zu beweisen.
Ja, wobei, so richtig viel hat man da noch nicht gesehen, ne? Also,
ja, doch, bei Geschke, der versucht es halt jeden Tag in die Gruppe zu kommen, aber er hat bislang dann noch nicht das Glück gehabt, den Postabgang den richtigen zu erwischen.
Ja, ja, also das kriegt man aber auch nur mit, so blöd es klingt, wenn man das dann wirklich die Möglichkeit hat oder verrückt genug ist, es von Anfang an zu sehen. Ne? Weil der gemeine Fernsehzuschauer, der die letzten 2-3 Stunden sich dann vielleicht noch maximal anguckt, geschweige denn die Zusammenfassung sehen, die kriegen von diesen Bemühungen halt nichts mit. Ne? Und,
wobei, da ist für die User vielleicht noch ganz hilfreich, da gibt es bei cyclingmagazine.de ein schönes Twitter-Tagebuch von Simon Geschke, der da jeden Tag ausführt, was er gemacht hat und wie es ihm ergeht.
Ja, und das gehört, ne, also wenn du dich bewirbst irgendwo, ist das mittlerweile ja auch etwas, was zumindest mit in die Waagschale geworfen werden kann, ne? An Öffentlichkeit.
Ja klar, Social Media.
Ja. Ja. Super. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bin sehr, sehr froh, dass das alles relativ problemlos geklappt hat. Bedanke mich bei dir, dass du mein bisschen Wissen komplettiert hast. Im Sinne von, dass ich jetzt noch genauer weiß, was in den letzten Tagen passiert ist. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Möchte mich an der Stelle nochmal wirklich wie immer oder wie oft bedanken für eure Unterstützung im Sinne von alle, die über unsere Seite bei Amazon bestellen und uns so damit einen kleinen Prozentsatz zukommen lassen. Beziehungsweise Herr Bessos dadurch ein bisschen weniger verdient und wir etwas davon bekommen. Die uns per PayPal unterstützen, per Patreon, die, ne, es gibt viele Möglichkeiten. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr uns was Gutes tun könnt, dann meldet euch auch gerne. Also, ne, wir finden da schon einen Weg. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Gibt auch immer noch die Möglichkeit, uns einfach bei Auphonic Produktionszeit zu schenken. Das hilft uns auch immer, weil jede Sendung schieben wir einmal durch Auphonic und damit es ein bisschen besser klingt. Da kann man uns auch so Stundenpakete, also auch nur eine Stunde oder fünf Stunden oder was auch immer, freuen wir uns immer darüber, weil das investieren wir sonst von den Spenden, also auch so geht das. Aber wenn ihr nichts machen könnt oder wollt, ist es auch völlig in Ordnung, weil wir machen es in erster Linie aus unserem Spaß. Und den hatte ich heute sehr, Thomas.
Ja, ich auch.
Ich finde immer diese Sendungen, die so komplett von woanders, so komplett remote stattfinden, immer noch irgendwie ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Also ich finde immer noch das Gefühl, so einen Podcast aufzunehmen hier, ich sitze hier irgendwo in den Bergen der Algarve, genauso mal in den Bergen der Toskana gesessen und mit Markus gesprochen, glaube ich, oder was mit dir? Ich weiß nicht, ich glaube, das war mit Markus. Wo haben wir noch mal? Haben wir nicht auch mal
irgendwas? Glaube ich auch. Ich habe mal von Mallorca aufgenommen, aber das ist natürlich nicht so ein abenteuerliches Ziel.
Na doch, eigentlich schon. Also ich finde immer alles, was so ein bisschen von Mallorca hast, du mal aufgenommen, dann haben wir nochmal miteinander gesprochen, als ich in Frankreich irgendwo in der Ardèche war. Nee, wo war ich in der Ardèche? Ich weiß nicht, ob ich mehr. Doch, da bin ich relativ sicher, dass wir so auch mal aufgenommen haben. Mittlerweile haben wir da ganz viele, haben wir schon ein paar Länder abgegrast. Werden hoffentlich noch viele hinzukommen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich und auf bald. Habt eine schöne Tour, habt viel Spaß, bleibt gesund. Ach, haben wir gar nicht besprochen. Müssen wir nochmal kurz hier eine Extraschleife drehen. Was passiert denn jetzt morgen mit den Corona-Tests? Das haben wir gar nicht erwähnt, ich Idiot.
Mit den Fällen oder mit den Tests?
Mit den Tests. Also erwartest du da was Negatives? Also erwartest du was Negatives? Ich hoffe nicht sehr viel Negatives, nämlich negative Tests.
Ja, also eine Glaskugel habe ich da auch nicht. Also da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ich würde sagen, da wird es schon ja, bestimmt ein paar positive Tests geben. Die Frage ist, wie viele Teams es am Ende trifft und ob man diese Regelung wirklich durchzieht. Das glaube ich nämlich eher nicht.
Du glaubst also, dass es, ja, aber wie soll, also kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Also weißt du, es war ja, weißt du, es gibt ja viele Regelauslegungsmöglichkeiten. Ne? Also jetzt bei einem Sprint oder ich glaube auch bei dieser Alaphilippe 20 Kilometer, selbst da hätte man jetzt noch eine Lösung finden können. Man hätte den Tag nachträglich als besonders warm gekennzeichnet oder. Aber eine ganz klare Sache, also entweder man bescheißt, aber die klare Aussage, zwei positive Tests in einem Team weg, die ist halt nicht diskutabel. Also da gibt es halt keinen Spielraum, finde ich.
Ja, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es da im ersten Test dann so ein paar Falschpositive auch gibt, die sich dann im zweiten Test dann vielleicht als negativ rausstellen und das dann erstmal totales Chaos ist und das dann am Ende vielleicht so ist, dass es irgendwie bei 5 Teams dann einen positiven Test vielleicht gibt, dass man das dann so hindreht,
also das ist
dass
dann
die dann im Rennen bleiben können.
Okay, das ist aber die Option bescheißen, ne? Da sind wir uns einig, oder?
Ich würde sagen, improvisieren, ja.
Kreativer Umgang mit der Wahrheit. Nee, das ist bescheißen. Also dann ne, ist ja nicht, also
wenn es dann wirklich nur einen positiven Test gibt, dann ist es halt so.
Ja, wenn jetzt weit, ne, also es ist bescheißen. Also reden wir mal davon, angenommen, es gäbe ein Team, wo es zwei erkrankte Fahrer gibt. Gehen wir mal von dem Thema Test weg. Es gibt zwei erkrankte Fahrer und dieses Team würde innerhalb des Pelotons weiterfahren dürfen. Dann wäre das ein eindeutiger Verstoß gegen das, was man vorher gesagt hat. Das muss man ja. Ne?
Ja, die Fahrer sehe ich ja gar nicht mal als großes Risiko. Also da gibt es jetzt zumindest keinen, der wissentlich irgendwelche Symptome hat. Also wenn, dann wäre das ja jemand, der asymptomatisch ist. Mhm. Was dann ganz spannend zu sehen ist auch, ob es denn sowas gibt. Ich sehe eher diese ganzen Staff-Mitglieder da als potenzielle Gefahren eher.
Und die kann man ja, also ich meine, das ist jetzt nicht eine à la Mafia-Methode, aber die kann man ja verschwinden lassen dann, ne? Also ist auf einmal aus familiären Gründen abgereist oder so. Ich glaube eher, dass man dann so einen Weg dann vielleicht gehen wird, ne? Dass man sozusagen das Team schon darauf vorbereitet, den nach Hause schickt und dann ist er ja eh nicht mehr im Team da. Dass so eine, wie soll man sagen, rheinische Lösung gefunden wird, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, das kann auch sein. Also, wie gesagt, da kann alles passieren.
Ja, und am Ende, was da passiert, wie viel das dann mit der Wahrheit zu tun hat am Ende, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also, ich glaube, ich möchte nicht hoffen, dass die irgendeinen Fahrer, der positiv getestet ist, aufgrund eines danach irgendwie nachträglich nochmal durchgeführten Tests, der dann huhu auf einmal nicht positiv ist, fahren lassen und es dann. Also Hochleistungssport ist gesundheitsgefährdend genug, aber dass es sozusagen, dass da noch größerer Schaden in Kauf genommen wird, das würde ich mir.
Weil, wie gesagt, ich zweifle immer halt noch so ein bisschen an der Genauigkeit dieser Tests, weil da scheint es ja doch, was jetzt auch schon der Radsport gezeigt hat, eine sehr, sehr hohe Quote an Falschpositiven zu geben. Von daher ist das halt eher meine Angst, dass da Leute rausgenommen werden, die. Wo sich im Nachhinein rausstellt, dass sie gar nicht positiv sind.
Dafür weiß ich zu wenig über dieses Test, um mir da ein Urteil drüber zu haben. Das wäre natürlich ein Super-GAU, wenn Bernal rausgenommen wird und eigentlich noch gesund ist. Ne? Das wäre klar.
Ja, das Problem dabei ist halt nur immer, die Politik interessiert das halt nicht, wie irgendwie sportlich das irgendwie was fair eingehalten wird. Für die ist halt, steht das nur auf dem Papier, oh gut, und dann ist das halt so.
Wobei, in dem Fall sehe ich es auch ein bisschen so, die Politik sieht das vielleicht nicht so, aber die Sportpolitik oder die Organisatoren, die ASO, Prudhomme, die sind ja, ich meine, der Radsport ist gewohnt, kreative Lösungen zu finden. Und das ist die positive Formulierung für etwas Negatives.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass der Herr Prudhomme im Vorfeld schon viele Klinken geputzt oder soll man besser sagen desinfiziert hat.
Wir sind gespannt. Du hast vorher, vor der Sendung noch mir gesagt, morgen um 10 Uhr kommen die Ergebnisse raus.
Also bis 10 Uhr haben die alle Zeit, das irgendwie dann da abzufragen, die Ergebnisse.
Ja. So, bis 10 Uhr ist das alles gerichtet hier. Und dann ihr räumt bis 10 Uhr auf, sonst gibt es keinen Nachtisch heute. Wir sind gespannt. Also ich hoffe nicht, dass wir morgen Abend wieder senden müssen, weil wir das Ende der Tour verkünden, der diesjährigen Tour. Ja, sind wir gespannt. Eigentlich schon abmoderiert, da fiel mir dieses Thema, was ich ja hier auf dem Zettel noch irgendwie hatte, zum Glück nochmal ein. Wir haben nach der letzten Sendung einmal Kritik gekriegt, dass wir zu wenig auf das Thema eingegangen sind. Dies haben wir dann an dieser Stelle hoffentlich nochmal nachgeholt, ein bisschen. Ja, ich verabschiede mich noch einmal, bedanke mich bei euch allen für eure Unterstützung. Es gibt folgende Möglichkeiten. Nein, gehabt euch wohl, bleibt gesund, da fiel mir das noch ein. Und fahrt viel Rad, genießt die Tour und wir sprechen uns wieder. Tschüss.
Tschüss.